Hi, hier ist Kato und ich heiße euch herzlich willkommen zurück in der Heul nicht mach doch Abschlussklasse. Ihr hört heute einen Ausschnitt aus der Diskussion mit dem harten Kern zum Thema Publizieren im Internet. Und genauer gesagt gucken wir uns die verschiedenen Nutzertypen oder Nutzerinnentypen an, die sich so im Web herumtreiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören und natürlich beim selber reflektieren, in welche Kategorie ihr denn gehört. Paulina, du hattest vorhin schon die Nutzerinnen- und Nutzertypologie genannt. Das war ja ebenfalls etwas, was in dem Groundswell-Buch beschrieben wurde, dass es da eine Abstufung gibt. Nicht alle Menschen verhalten sich gleich im Internet.
Als Kontext für euch, in der Zoom-Sitzung haben wir uns dabei ein Schaubild angeguckt. Und zwar ist es so ein Schaubild, das sieht aus wie eine Leiter. Das ist in dem deutschsprachigen Groundswell-Buch, also in Facebook, YouTube, Xing und Co., ist es auf Seite 51. Und es ist quasi eine Leiter, die aus verschiedenen Sprossen besteht und immer in den Zwischenräumen zwischen diesen Sprossen sind jetzt insgesamt 6 verschiedene Typen. Und von unten nach oben sind das die Inaktiven, die Zuschauer, die Mitmacher, die Sammler, die Kritiker und die Kreatoren. Und ja, über diese Grafik sprechen wir jetzt hier.
Paulina, magst du mal anfangen und eine von denen raussuchen und beschreiben, was die ausmacht oder was die so machen? Deine Lieblingsstufe auf dieser Leiter?
Ich möchte es jetzt gar nicht als Liebling bewerten, weil ich jede irgendwie spannend finde. Also von ja, oben bis unten. Ich finde so die Creators, also Kreatoren, die aktiv dieses Gestalten, also die höchste Stufe der Nutzerinnenleiter, die so quasi Content produzieren, also nicht nur irgendwie aktiv Content von anderen irgendwie kommentieren, sondern wirklich auch selbst Videos schneiden, Blogs machen, schreiben, sprechen, Bilder hochstellen und gestalten und quasi, ja, so diese Essenz bilden von Inhalten, die im Internet zur Verfügung stehen.
Genau, Dankeschön. Das ist die oberste Stufe auf dieser Leiter hier. Die Kreatoren sind die am allermeisten machen, die selber Inhalte erstellen. Das wären die Wikipedia-Seiten anlegen zu dem Dorf von Petra zum Beispiel und da schon mal so einen ersten Aufschlag machen. Dann gibt es ja noch weitere Stufen. Es gibt zum Beispiel die Kritiker, die Sammler, die Mitmacher, die Zuschauer und dann am Ende natürlich die Inaktiven. Also die Inaktiven, klar, die machen nichts, die nutzen das Social Web nicht, sondern die nutzen das Internet nur, um zum Beispiel irgendwie E-Mails abzurufen oder sowas. Gibt es tatsächlich auch noch. Was machen denn die Kritiker? Was macht die denn aus?
Ja, einfach Bewertungen und Kommentare abgeben. Sozusagen das, was die Kreatoren reingestellt haben, dann irgendwie kommentieren, da interagieren, ihren Senf dazugeben.
Mhm. Senf dazugeben, genau. Also die produzieren nicht selber was, aber die gucken sich an, was die Kreatoren gemacht haben und ergänzen dazu irgendwas. Oder das wäre zum Beispiel Petra, die Wikipedia-Seite hat, die es schon gibt und dann da aber noch zu dem geschichtlichen Aspekt noch etwas hinzufügt, was sie halt noch zu ergänzen hat. Nehmen jetzt Petra hier als Beispiel für jede Stufe. Trollen, Fragezeichen, ja. Das sieht es sehr positiv hier. Wie gesagt, das war vor Fake News und vor Trollarmeen und so weiter. Also ich glaube, in dieser ursprünglichen Typologie aus Groundswell waren so negative Trolle gar nicht unbedingt mitgemeint. Aber die würden wahrscheinlich dann auch als Kritiker zählen, weil sie ja auch dann etwas beitragen, indem sie irgendwie einen Hasskommentar schreiben oder sowas. Ja. Was machen denn die Sammler?
Sie sammeln Links und Podcast-Folgen und alles Mögliche.
Was für Technologien nutzen Sie dafür?
Ich weiß nicht, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht, aber wahrscheinlich so RSS-Feeds.
Ja, zum Beispiel.
Oder auch also in dem Buch waren so ein paar Plattformen, ich glaube, die gibt es heute nicht mehr. Sowas wie, wir kennen wahrscheinlich alle noch so Bloglovin und so für Sammeln von Blogposts und so. Pinterest wäre wahrscheinlich auch genau sowas. So.
Ja, Pinterest wäre auf jeden Fall eine Sammlerplattform. Da gibt es auch diesen Begriff des Social Bookmarking. Das war, glaube ich, auch das, was du gerade meinst mit, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Ah, Laura hat sich dazu freigeschaltet. Warst du auch mal eine Social Bookmarkerin?
So, nee. Ich wollte noch sagen, dass ich das irgendwie auch so verstanden habe, dass das Leute sind, die halt auch Dinge archivieren, mit Text versehen. Aber vielleicht ist es auch...
Genau, das war damals auch dieses Social Bookmarking. Ich weiß nicht, ob jemand von euch so eine Plattform damals mal benutzt hat. Inke, was?
Delicious.
Hast du das selber benutzt, Delicious Inke?
Sehr intensiv genutzt. Hm. Und dann war es irgendwann weg.
Und all deine gesammelten Schätze waren verschwunden.
Tatsächlich, ja. Hm. Das war doof.
Was magst du mal erzählen, wie hat das denn funktioniert oder wofür hast du das benutzt?
Ich habe das genutzt, um halt Text auch an die Links ranzusetzen, um das einfach besser wiederfinden zu können und organisieren zu können. Und habe es auch mal im ganz kleinen Rahmen mit Leuten geteilt, aber da waren nicht so viele für zu begeistern, aber ja. Mhm.
Ja, also diese Plattform gibt es so nicht mehr. Es gibt dieses Delicious, es gibt oder gab Dick, es gibt da verschiedene Dienste, mit denen man dann zum Teil ja auch, Stichwort Social, die eigenen Sammlungen geteilt hat. Also gesagt hat, guck mal hier, ich habe zum Thema XY hier ein paar interessante Links gefunden, schau mal hier. Und ja, diese Technologien sind dann irgendwann ausgestorben. RSS gibt es natürlich immer noch, also für Blogs. Alle unsere Blogs haben RSS-Feeds für Podcasts und so weiter. Aber das war das, was wir gerade schon im Hinblick auf Spotify hatten. Da gibt es auch Bestreben, das dann wieder nicht mehr ganz so offen zu machen, dass man nicht mehr so einfach einen RSS-Feed abonnieren kann. Aber kann man auch mal diskutieren. Was machen denn die Mitmacher oder was machen die Zuschauer, wenn wir die vielleicht auseinanderhalten wollen? Was charakterisiert denn diese Stufen auf der Leiter?
Zuschauer sind ja wirklich dann die, die einfach nur das quasi einseitig benutzen, das Netz, die also nichts dazugeben, sondern einfach nur Empfänger sind. Mhm. Währenddessen die Mitmacher dann eben, also ich glaube, ich bin damals, als das Internet bei mir angekommen ist, das war 99, bin ich so auf der Mitmacherstufe eingestiegen, bin halt dann in Foren gewesen, auch in Chats schon gewesen, habe also mich mit anderen ausgetauscht und habe, na gut, ganz am Anfang, wie hieß nochmal diese Suchmaschine? Alta Vista benutzt, um halt für die Schule damals noch ein bisschen zu recherchieren, also um Wissen anzueignen letztendlich. Aber habe dann relativ schnell angefangen tatsächlich mit Foren und Chats.
Genau, also so Foren und auch sowas wie soziale Netzwerke werden da ja genannt als das, wo die Mitmacher dann aktiv sind. Also das sind nicht unbedingt die, die jetzt einen krassen Blogpost veröffentlichen, aber die würden halt mal so einen Beitrag in sozialen Netzwerken veröffentlichen und da dann halt ja ein bisschen an diesem Social Web teilhaben, während die Zuschauer halt selber gar nichts von sich preisgeben, aber halt konsumieren, was die anderen machen. Und die Inaktiven, das sind die, die konsumieren nicht mal oder höchstens mal ganz unregelmäßig landen die mal irgendwo. Aber das sind nicht die, die Lust haben, ah ja, jetzt gucke ich mal, lese ich mal, was so im Fußballregelforum Neues ist oder was so in der Notion-Community so an neuen Dashboards erstellt worden sind. Genau, hier im Chat sind noch Ideen für die Sammelstufe, also sowas wie ein eigenes Kochbuch und Chefkoch. Ich benutze Chefkoch gar nicht aktiv, aber wenn man sich dann da selber Rezepte zusammenspeichert, danach klingt es. Anna, du kannst mich auch korrigieren, was das ist. Aber das wäre dann wahrscheinlich so ein Beispiel für so eine Sammlung. Genau. Und Playlists auf YouTube oder Spotify, ja. Und das geht dann auch wieder in Richtung Social Bookmarking, ne? Dass man eine Spotify-Playlist zum Beispiel teilt. Also das ist ja auch, das habt ihr bestimmt mitbekommen mit Barilla vor ein paar Monaten. Die hatten da so ein PR-Coup mit Spotify-Playlists.
Ja, Barilla hat Spotify-Playlisten erstellt, die genau auf die Kochzeiten ihrer verschiedenen Nudelsorten abgestimmt waren. Das heißt, wenn ich eine Spaghetti von Barilla mir jetzt gekocht habe, die 7 Minuten braucht, konnte ich mir so eine Playlist anhören, die genau 7 Minuten brauchte. Und ich glaube, sie haben auch noch verschiedene Garstufen, also al dente und andere Garstufen. Und ich kenne nur al dente. Durch, Medium, keine Ahnung.
Ja, und das ist witzigerweise vor einigen Monaten, als das neu war, schon mal durch die Medien gegangen und dann irgendwie ein paar Wochen später nochmal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwer hat das nochmal so aus so einer.
Wahrscheinlich Facebook hat es erst wieder entdeckt.
Ja, aber das wurde halt total gelobt, weil das ja eine super witzige Art ist, auf das Unternehmen aufmerksam zu machen, was halt nicht so eine Werbung in your face, guck mal, unsere Nudeln sind besser als deine Nudeln Charakter hatte, sondern sie haben halt eine Plattform genutzt, nämlich Spotify und Musik, was viele Leute mögen, und haben gesagt, guck mal, hier ist unsere Playlist und sie ist genau 7 Minuten lang für deine al dente Spaghetti. Und ja, das fanden viele Leute witzig und das habe ich jetzt schon diverse Male gesehen. Also ich habe literally Ads ausgespielt bekommen von irgendwelchen Unternehmen, die mit der Ad mich auf ihre Spotify-Playlist aufmerksam machen wollten. Irgendwie so, hey, hier ist unsere Spotify-Playlist für konzentriertes Lernen. Abonniere sie jetzt. Und ich denke so, bitte, ich habe kein Spotify, ich kann die Playlist nicht abonnieren. Aber also das so ein bisschen als Einstieg oder als Teil des Brandings eines Unternehmens finde ich super spannend. Wie gesagt, ich boykottiere Spotify. Die Ads kriege ich trotzdem. spannendes Phänomen. Aber ja, das wären auf jeden Fall auch Beispiele für Sammeln. Hier nochmal die Auflösung, aber das habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt kommen wir noch zu was, was ich liebe. Ich finde es so faszinierend. Und zwar diese 90-9-1-Regel, die Jakob Nielsen vor vielen Jahren, das war 2006, glaube ich, veröffentlicht hat. Tabea, was besagt denn diese Regel, diese 90-9-1-Regel?
Im Prinzip heißt es, dass 90, also wenn man von 100 Leuten guckt, dann sind 90 Leute, die schweigen, also so diese stillen Mitleser sozusagen. 9 Leute, die irgendwie reagieren, interagieren in irgendeiner Form und eine Person, die dann wirklich irgendwie schreibt oder kommentiert oder so aktiv was tut.
Genau, also das ist quasi so ein bisschen so eine Vereinfachung von dieser Leiter, die hier in dem Groundswell-Buch aufgestellt wurde. Und da gibt es jetzt quasi nur noch 3 Stufen. Es gibt eine sehr große Mehrheit, die schweigt, die nichts macht. Das wären jetzt hier quasi die Zuschauer und oder die Inaktiven. Es gibt eine kleine Gruppe, das wären die Kritiker oder die Mitmacher, die darauf irgendwie reagieren oder da ja ihren Senf zugeben, wie wir es vorhin so schön hatten. Und nur 1% oder nur eine Person von 100 gehört dann tatsächlich zu der Gruppe der Kreatoren, wie sie hier genannt werden, die also wirklich aktiv etwas machen. Das heißt, wenn wir jetzt 100 Leute wären in dem Zoom-Call, dann wäre davon eine Person, die jetzt einen Blogartikel schreibt oder ein YouTube-Video hochlädt, 9 würden kommentieren oder drauf reagieren, was auch immer, und die anderen würden stumm wie Fische in die Webcam gucken und gar nichts machen. Diese Pyramide wurde ja 2006 erstellt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es wohl immer noch so? Also war das wohl 2006 so, wo es vielleicht auch einfach weniger Möglichkeiten gab, im Internet selber zu publizieren? Also vielleicht hätte ich gerne ein Video veröffentlicht, aber es gab irgendwie YouTube noch gerade erst, oder ich hätte gerne ein Video gemacht, aber ich habe keine Kamera, mit der ich ein Video machen kann. Das ist ja jetzt viel einfacher. Es gibt einfach mehr Plattformen, mehr Leute kennen das Internet, andere Generationen und so weiter. Was denkt ihr denn? Was würdet ihr denn denken? Wie ist die Pyramide heute? Sieht die immer noch so aus? Ist das immer noch 90-9-1 oder verteilt die sich anders?
Also ist halt die Frage, ob einen das Gefühl täuscht. Aber ich denke schon, dass sich mehr Leute jetzt aktiv beteiligen, zumindest mehr in diesem mittleren Feld. Also gerade weil jüngere Generationen heranwachsen, für die das normal ist, vielleicht. Und jetzt wahrscheinlich große Surprise, nee, ist immer noch genau dasselbe.
Christina hat schon genickt. Christina, was ist deine Einschätzung?
Also ich würde fast sagen, dass es mehr oder weniger gleich geblieben ist, nur in der Masse viel, viel mehr. Wobei aber von Plattform zu Plattform das bestimmt ganz unterschiedlich ist. Also zum Beispiel auf Instagram ein Foto liken, das machen wahrscheinlich viel, viel mehr, weil du ja auch nur doppelt tippen musst sozusagen. Auf Twitter jetzt vielleicht Sachen zu faven oder zu liken oder sowas, machen vielleicht schon etwas weniger, weil das wird ja dann bei anderen angezeigt. Dann ist das quasi so, wie als hättest du das auch gesagt oder als würdest du dem zustimmen. Mhm. Und dann bei YouTube ist es vielleicht dann nochmal weniger als bei Twitter zum Beispiel, weil da musst du ja auch angemeldet sein, um was zu liken und so weiter. Also ich glaube, so dass die große Masse an irgendwie 90% schweigt, ich glaube, das kommt, ich würde vom Gefühl her sagen, das kommt bestimmt immer noch hin.
Diejenigen von euch, die bei Instagram aktiv sind, die können dann ja auch in ihre Instagram-Story-Statistiken zum Beispiel reingucken und sagen, okay, ich habe irgendwie eine witzige Story gemacht, wie viele haben denn bei der Umfrage eine der Optionen angeklickt und wie viele haben es nur angeguckt und dann einfach stumm über sich ergehen lassen und wie viele haben, keine Ahnung, auf die Story geantwortet oder selber eine Story gemacht zu dem Thema oder so eine Markierung aufgegriffen und gereshared und so weiter. Also wenn man jetzt so denkt, boah, diese 90, krass, voll viele, ich glaube, die Leute sind irgendwie, mehr Leute sind irgendwie aktiver, da kann man ja mal so in die eigene Statistik gucken, wie viele Leute sich denn den Quatsch, den man so ins Internet stellt, angucken und da überhaupt nicht drauf reagieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es immer noch 90% sind, aber es sind immer noch sehr, sehr viele. Und Inke ist schon deprimiert. Mensch, warum bist du deprimiert?
Ich würde halt gern über die, die das abonniert haben, mehr in Erfahrung bringen. Und ich kriege halt immer meistens keine Antworten. Dann sehe ich das ganz viel, oder
ganz viele, bei meiner Reichweite ist jetzt auch relativ, aber ein ganzer Teil das angeguckt hat, aber keiner auf die Fragen antwortet, wo ich dann denke, ja, Leute, ich will doch irgendwie, was euch interessiert denn da reinhauen, und dann müsst ihr mal Antworten geben.
Rebecca, was sagst du dazu? Kennst du das?
Wir haben bei uns in der Firma interne Foren für die Crews, und Teil meines Jobs ist es, die zu moderieren. Das heißt, nicht zu gestalten, auch nicht aktiv dort etwas zu posten, sondern tatsächlich zu antworten. Und was bei uns gerade ganz interessant ist, gerade jetzt im Zuge der Corona-Krise, die uns halt wirklich hart getroffen hat als Unternehmen, wie sehr diese 90, das sind, wir nennen sie die stillen Mitleser, wie wichtig die sind. Also für uns bedeutet das eigentlich immer, ich schreibe, wenn ich eine Antwort da reingebe, als Moderator, weil ich irgendwas gefragt werde, ich schreibe für die. Mhm. Wenn sich da zwei kloppen, was regelmäßig vorkommt, das sind immer dieselben, und wie die Wogen wieder glätten müssen, beziehungsweise sagen müssen, seid ein bisschen lieb zueinander, wir schreiben für die. Und das ist für uns so schwer, die zu erreichen und an die dran zu kommen. Und das ist jetzt ja ein Teil, wir sehen es nicht. Also wir sehen nicht, wie oft jetzt ein Thread angeklickt wird. Dazu ist das System auch, ich würde mal sagen, historisch, mit dem wir da arbeiten. Aber gerade das auch, wenn ich eine Story mache und ich sehe nur, wie viele Leute sie gesehen haben, ist das schon mal, finde ich, ein sehr wichtiger Indikator, denn es muss keiner reagiert haben, aber vielleicht hat es einem von dem an dem Tag was gebracht, genau das zu sehen und zu lesen. Mhm. Und ich glaube, dass man die immer so ein bisschen unterschätzt und den Fokus immer nur auf die legt, die tatsächlich antworten, und von denen leider immer weggeben. Ich glaube, das dürfen wir irgendwie nicht vergessen, dass die 90 wichtig und da sind. Mhm.
Und wenn man Geduld hat, dann kommt nämlich irgendwann jemand von den 90, also der Nils nennt sie auch die Lurker, der kommt dann nämlich irgendwann aus dem Schatten und sagt, ey Rebecca, danke für die Story vor einem halben Jahr. Die hat mir da echt, keine Ahnung, eine neue Idee gegeben oder sowas. Und dann denkst du, da bist du ja plötzlich, kannst ja doch reden, kannst ja doch antworten auf die Story, wow. Ja, also die dürfen wir nicht vergessen, und das ist eine riesige Mehrheit. Ne? Petra, hast du noch eine Story dazu?
Ja, also tatsächlich, ich vergesse tatsächlich immer die, ich bin super schnell demotiviert, aber was ich eigentlich hinaus wollte, ich habe tatsächlich jetzt gestern eine Story gemacht, wo ich einfach mal wissen wollte, wenn ich jetzt über mein Projekt hier bei Instagram was mache, würde euch das interessieren oder ist das jetzt eher kontraproduktiv und ihr würdet jetzt sagen, geben, also soll ich einen eigenen Account quasi für das Projekt machen oder soll ich es bei mir machen und ihr sagt, ja cool, interessiert mich und so weiter. Und habe deswegen ja, nein, eine Umfrage gemacht und ich sehe, es sind jetzt 76, haben es gesehen und nur 17 haben abgestimmt. Und es haben 16 tatsächlich dafür abgestimmt, dass es auf dem Account bleibt, nur eine Person nicht. Aber es sind halt auch dann fast 60, die es einfach durchgeguckt haben. Und ich überlege jetzt, haben die jetzt nicht abgestimmt, weil sie sagen, pff, die interessiert mich jetzt eigentlich nicht, aber ich schiebe das jetzt einfach weg. Mhm. Es ist einfach egal oder so, ne? Das ist immer so, wo ich dann immer unsicher werde tatsächlich und denke, weiß jetzt nicht, was liest du jetzt daraus?
Ich glaube, da bist du nicht allein, Petra. Wie sieht es bei den anderen aus, die hier auch schon auf Instagram aktiv sind, bloggen und Co.? Wie geht es euch damit, dass ihr immer diese schweigende Mehrheit habt, Laura?
Also ich hatte tatsächlich diese Woche einen ganz schönen Moment, dass ich auch, also ich habe eine gewisse Regelmäßigkeit mittlerweile reinbekommen, so intuitiv, wie ich poste, und auch authentischer, meiner Meinung nach, als früher. Früher war es eher wenig von mir gezeigt. Und jetzt bekomme ich doch immer wieder, und vor allem jetzt diese Woche, den einen Kommentar, dass sich eine hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, du bist mein tägliches Highlight. Und das fand ich eben krass, weil ich so dachte, okay, ich kriege jetzt nicht so viele Kommentare, aber ich glaube, wenn man da einfach authentisch bleibt und bei sich bleibt, gibt es da eine Chance, dass das auch gesehen wird und dass das dann nach einer bestimmten Zeit auch gewertschätzt wird. Also ich unterschätze das mittlerweile auch nicht mehr, weil ich ja auch sehe, wie viele Leute das sehen und wenn dann irgendwie mein Ex-Freund oder was weiß ich, was da auch dabei ist, dann denke ich mir manchmal so, krass, dann weißt du alles über mein Leben, ich habe ihn seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Das finde ich dann eher witzig. Aber ich glaube, das sind die kleinen Momente, machen das bei mir dann immer wieder wett. Also,
wenn du siehst, ja. Der Ex-Freund sieht meinen
Nein, Erfolg. Solche Kommentare eher.
Okay. Also, es gibt einen Twitter-Account, der heißt Women Posting Their Ws. Ich glaube, das steht für Wins. Ich bin nicht so hart in der Twitter-Kultur drin wie vielleicht andere hier, aber vielleicht, also so interpretiere ich das. Ich kriege damit mal Zeug in mein Feed gespült. Und das hat mich gerade daran erinnert, dass halt Frauen, also in dem Fall halt nur Frauen irgendwie zeigen, dass sie irgendwie, was weiß ich, ihr Studium bestanden haben, einen neuen Job gekriegt haben, irgendwas erreicht haben und andere Leute sich halt dann auch einfach darüber freuen. Und sie freuen sich dann vielleicht auch oder finden das cool oder sehen das, auch wenn sie dann nicht darauf reagieren und wenn sie nicht antworten und so weiter, sondern die sehen das einfach und ja, denken vielleicht, ach, schön, dass die Laura den tollen Kunden mit einer guten Mission bekommen hat, da freue ich mich für, ohne dass man dann darauf antwortet und dir das nochmal schreibt. Also du weißt dann ja gar nicht, wie die Leute denken. Und im schlimmsten Fall denkt man ja immer, dass es irgendwie negativ ist, wenn die Leute nicht darauf antworten. Ne? Dann denkt man halt, die Leute interessiert es nicht oder die Leute haben keinen Bock drauf. Und wenn ihr euch selbst, also an euer eigenes Nutzungsverhalten denkt, vielleicht habt ihr im Moment einfach irgendwie müde oder keine Ahnung, habt fettige Finger, weil ihr gerade einen Chip angefasst habt und wollt deswegen jetzt nicht aufs Display batschen und auf Ja oder Nein bei Petras Umfrage draufklicken. Also man hat es ja auch irgendwie banale Gründe und nicht böse Absicht dahinter, dass man sich dann irgendwie nicht beteiligt und nicht kommentiert und nicht mitmacht, was auch immer. So, Jennys virtueller Arm ist eingeschlafen und wieder unten.
Ja, ich dachte, wir haben jetzt schon genug Beispiele gehört.
Also nee, komm, schieß raus.
Ich habe gleich zwei. Okay, also das erste Beispiel, also ich habe bin immer noch so ein bisschen inaktive Bloggerin und hatte ganz lange einen DIY-Blog und habe da eine Zeit lang jedes Jahr so einen Kalender mit Illustrationen zum Download zur Verfügung gestellt. Und am Anfang gab es noch viele Kommentare, dann bei der zweiten oder dritten und vierten Version war das dann immer weniger. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, wow, ey, wenn das keinen interessiert, dann mache ich mir auch nicht mehr die Mühe und mache da den Kalender. Und natürlich, just als ich dann keinen Kalender mehr angeboten habe, kam wirklich ein E-Mail-Schwall. Ich glaube, ich muss lügen, aber es waren bestimmt 5 oder 6 E-Mails. Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, also wann kriegt ihr schon mal E-Mails? Also Kommentare ist schon krass, aber E-Mails ist nochmal für mich so eine Stufe drüber irgendwie. Dass dann Leute fragen, ja, wann kommt denn der neue Kalender? Und ich schenke den immer meinen Freunden oder meiner Mutter oder meiner Tochter. Und ich dachte so, wo wart ihr all die Jahre? So, was... Genau dieses Feedback hätte ich gebraucht vor ein paar Wochen. Und da wurde mir das auch mal wieder so bewusst über diese schweigende Mehrheit. Und die zweite Geschichte ist auch ganz kurz. Ich finde es nämlich auch manchmal erschreckend, wenn man selber so viel von sich preisgibt und so sagen, früher ging mir das zum Beispiel auf Snapchat, vielleicht erinnert sich noch jemand, auch so, dass ich da sehr viel geteilt habe und so. Und da war es dann irgendwann so, dass sich auch Leute irgendwie, also die ich dann auch im echten Leben mal getroffen habe, die dann irgendwie dachten, wir kennen uns, weil sie meine Stories konsumiert haben, aber ich kannte sie gar nicht. Und das war mega awkward.
Wenn du so eine Story erzählen willst und die Leute sagen, ja, habe ich letzte Woche schon deine Insta-Stories gesehen, musst du mir nicht erzählen.
Ja gut, genau, das ist so der Klassiker, aber das war echt so... dass so Leute mit dir umgehen, so als wärt ihr Best Friends, so als würdet ihr euch jeden Tag sehen, was ja auch in ihrer Welt stimmt, aber halt in deiner Welt dann halt nicht.
Da gibt es einen Fachbegriff zu, der heißt parasoziale Beziehung. Also,
ja, sowas hatte ich, ja.
Die Medienleute kennen das. Ich finde es super spannend, ich habe da auch meine Hausarbeit drüber geschrieben und so. Das wurde damals erforscht im Hinblick auf Fernsehen, also so in den 80ern. Sprich, wenn eure Mutter immer Frank Elsner im Fernsehen gesehen hat und dachte, oh, das ist aber ein netter junger Mann. Ich weiß nicht, wie alt und jung der da noch war. Aber wenn die den dann quasi mochten, das ist eine parasoziale Beziehung, weil sie quasi das Gefühl haben, dadurch, dass sie ihn so oft sehen, kennen sie ihn schon und wissen irgendwie, wie er tickt. Und parasoziale Interaktion ist quasi eine Stufe eher. Also das ist, wenn du zum Beispiel einen Horrorfilm guckst und dass irgendeine Person läuft da jetzt irgendwie in den Keller rein, obwohl da natürlich das Monster ist oder der Geist oder was auch immer, der Zombie wenn du dann sagen würdest, oh, lauf doch nicht in den Keller oder bist du blöd oder dreh dich um oder so, weil man sowas an den Fernseher ruft. Das ist eine parasoziale Interaktion, weil du quasi in dem Moment so tust, als wäre die Person im Fernsehen eine echte Person, mit der du jetzt interagieren könntest. Und das ist natürlich Quatsch. Und parasoziale Beziehung ist jetzt super spannend, was Influencerinnen und Influencer angeht. Weil ob du Günther Jauch zweimal pro Woche abends 2 Stunden lang im Fernsehen siehst, wie er eine Quizshow moderierst, oder ob du Bibis Beauty Palace 4 Stunden am Tag in Stories und YouTube-Videos siehst, ist doch mal ein großer Unterschied, sowohl in der Quantität her, aber auch in der Qualität, weil Günther Jauch ja nur irgendwie sagt, ja, die richtige Antwort, da war ich schon mal im Urlaub bei irgendeiner Frage oder so. Da hast du jetzt so einen Mini-Fun-Fact über ihn gelernt. Aber Bibi und Co., die ganzen Influencerinnen und Influencer, nehmen dich halt mit durch ihr komplettes fucking Leben. Und deswegen ist diese parasoziale Interaktion dann noch viel krasser.
Ich kürze es jetzt mal ab. Wir haben jetzt an dieser Stelle ein Spiel gespielt. Und zwar habe ich den Teilnehmerinnen eine Reihe von Plattformen und sozialen Netzwerken genannt. Und wir haben jeweils in den Chat geschrieben, wo auf dieser Pyramide wir uns da einordnen würden. Also sprich, wir haben eine 1 geschrieben, wenn wir dort selber aktiv sind, wenn wir da zu den Kreatorinnen gehören. Wir haben eine 9 geschrieben, wenn wir dort ein bisschen aktiv sind, auch mal kommentieren, irgendwie mitmachen. Und wir haben eine 90 geschrieben, wenn wir dort wirklich nur passiv konsumieren und zuschauen. Und wenn du möchtest, dann kannst du das jetzt einfach mal für dich selber mitmachen. Und ich lese dir mal die Liste vor der Plattformen, die wir uns angeguckt haben. Und du kannst für dich jeweils mitentscheiden, wo würdest du selber dich denn da jetzt verorten. Wir starten mit Wikipedia, machen weiter mit Yelp oder Lieferando. Das nächste soziale Netzwerk ist Twitter. Wie sieht es bei YouTube aus? Wie sieht es bei Instagram aus? Und als letztes, wo bist du denn auf der Pyramide bei TikTok?
Dann haben wir also geguckt, wie ihr so steht auf dieser Pyramide. Zu TikTok noch, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich es gelesen habe. Das ist jetzt absolut keine valide Quelle, ja, zum Thema Informationskompetenz. Aber ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass es bei TikTok so sei, dass diese Pyramide so aussieht, dass zu den Produzierenden, dass das 60% sind. Dass diese Pyramide also ganz krass anders aussieht, dass es nur einen kleinen Teil von Inaktiven gibt und dass aber die Leute, die selber aktiv sind, dass das riesig sei. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. 60% erscheinen mir schon ein bisschen arg groß, aber man kann ja auch überlegen, wie sind die Plattformen gebaut. Also zum Beispiel YouTube ist ja so gebaut, dass man standardmäßig erstmal Videos vorgeschlagen bekommt und man hat ein Suchfeld und kann dann das eingeben, was einen interessiert. Wenn man Snapchat aufgemacht hat, war ja die Kamera schon an. Richtig? Ich war nie krass aktiv bei Snapchat, aber Snapchat war zum Beispiel so gebaut, dass man die App aufmacht und die Kamera ist direkt an. Man kann quasi direkt loslegen und lossnappen. Und ich glaube schon, dass es auch einen großen Einfluss darauf hat, wie sehr man sagt, ah ja, dann mache ich auch selber mal was. Ich gucke nicht nur, was die anderen machen, sondern dann produziere ich auch selber mal was. Und das ist wiederum spannend, weil der Instagram neulich, also bis vor ein paar Monaten, in der Menüleiste unten diesen Plus-Button hatte, wo man dann einen neuen Beitrag erstellt hat. Und den haben sie ja weggebaut und da ist jetzt stattdessen der Reel-Angucken-Button. Also das ist ein bisschen die Frage, will Instagram uns davon wegbringen, selber Sachen zu posten, sondern will Instagram uns dann wieder mehr zu Konsumentinnen und Konsumenten machen. Und der Shopping-Button natürlich. Aber ja, das finde ich spannend, dass sie das selber erstellen quasi schwerer gemacht haben, indem sie den Button verschoben haben und jetzt das Konsumieren irgendwie einem wieder mehr so vor die Nase halten.
Ja, und auf dieser nachdenklichen Note enden wir jetzt hier den Teil, den Theorieteil übers Publizieren im Web. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch sehr gerne bei Instagram beteiligen, wenn ihr zu den 9% gehören wollt oder zu den Mitmachern. Dann könnt ihr gerne bei Instagram @holnichmachdoch bei den entsprechenden Postings kommentieren, erzählt, wie es bei euch ist, bei welchem Netzwerk ihr aktiv seid. Habt ihr schon mal was bei Wikipedia geändert oder nicht? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis dann, ciao!